Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von Sigma to Foxtrot. Mein Name ist Erik und ich war am 10. April 2015 zu Gast in meiner Leib- und Magenbuchhandlung, dem Science-Fiction- und Fantasy-Buchladen Adderland in Berlin. Dort fand an diesem Abend ein sehr interessantes und sehr nostalgisches Gespräch zwischen den beiden deutschen Verlegerlegenden Werner Fuchs und Hardy Kettlitz statt, die unter anderem über die Entwicklung der deutschen Science-Fiction-Fanszene sprachen, die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, ihren eigenen Werdegang als Herausgeber beleuchteten und auch sonst sehr viel aus dem Nähkästchen plauderten. Werner Fuchs ist seit den 70er Jahren als Herausgeber, Übersetzer und Literaturagent tätig. Unter anderem war er für die Programme Fischer Orbit und Knauer SF verantwortlich. Auch an der Produktion diverser SF-Nachschlagewerke und Anthologien sowie an der Entwicklung des legendären Rollenspiels Das Schwarze Auge war er maßgeblich beteiligt. Hardy Kettlitz ist Mitbegründer des Science-Fiction-Clubs Andymon, der in diesem Jahr übrigens sein 30. Bestehen feiert. Er war lange Zeit Chefredakteur des Science-Fiction-Magazins AN Contact und gibt seit 1994 die Buchreihe SF Personality heraus, welche große und vergessene Science-Fiction-Autoren näher beleuchtet. Für sein Engagement wurde er 2002 mit dem Kurt-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. Derzeit ist er unter anderem für den Golconda-Verlag tätig. Ja, kurz gesagt, an diesem Abend trafen zwei echte Legenden der deutschen Science-Fiction-Szene aufeinander, die sich einiges zu erzählen hatten. Mitgeschnitten wurde der Abend von Carsten Giese, der uns den Audiomitschnitt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ein Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr in den Shownotes. Danken möchte ich natürlich auch Werner Fuchs, Hardy Kettlitz und nicht zuletzt dem Adderland, das immer wieder so spannende Veranstaltungen wie diese ausrichtet. Ein kleiner Hinweis zur Aufnahme selbst. Ihr werdet jetzt nicht den kompletten Mitschnitt vom Abend hören, denn die Aufnahmesituation sah so aus, dass eigentlich nur die beiden Gesprächsgäste in erster Linie aufgenommen wurden. Zwischendurch gab es aber immer wieder auch Gespräche mit dem Publikum, im Publikum, ein bisschen durcheinander, was man dann nicht entweder gar nicht hören konnte oder was zu laut zu hören ist oder wo alle durcheinander reden. Wir haben deshalb jetzt nur die gut verständlichen Teile des Gesprächs verpodcastet und an den Stellen, wo wir größere Teile weggeschnitten haben, haben wir ein kleines Trennergeräusch zur besseren Orientierung eingefügt. So, ja, so viel erstmal zur Vorrede. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Werner Fuchs und Hardy Kettlitz.
Was treibt dich eigentlich nach Berlin gerade?
Ich habe noch eine Veranstaltung und das ist sozusagen nur die Propädeutik, um die Stimmbänder anzuwärmen, wenn ich ehrlich sein soll. Am Montag ist unter den Linden so eine Game of Thrones Veranstaltung mit Tom LaShea und Dennis Scheck und da bin ich aus historischen Gründen auch dabei. Wir haben vor 2 Jahren eine Tour gemacht mit 13 Venues. Es waren in erster Linie Kinosäle oder kleinere Veranstaltungsräume, aber die Veranstalter waren meistens Buchhandlungen, die daran interessiert waren, über George Martin was zu erfahren und ihre Leserschaft in der Hinsicht zu befriedigen. Also ich bin nicht nur wegen heute Abend hier, sondern auch, weil ich am Montag diese Veranstaltung habe bei der Bertelsmann Stiftung.
Wie waren die Veranstaltungen mit George Martin?
Der war ja nicht dabei, ich war ja sein Ersatz. Die haben mich bemüht, weil sie seiner nicht habhaft werden konnten. Und ich als alter Freund von ihm und sein literarischer Agent musste in die Bresche springen, und einen erzählen.
Woher kennst du George Martin?
Als ich mein Nur-Fantum abgelegt hatte und Pro wurde, haben zwei Freunde und ich, der Hans-Joachim Alpers und der Ronald Hahn, eine literarische Agentur gegründet. Utoprop hieß die. Hat sich angehört wie Agitprop und das war es auch irgendwo. Und da die Märkte quasi abgegrast waren, wir wussten das, weil wir vorher die Reihe Fischer Orbit rausgegeben haben, der Ronald und ich, Und da kamen immer so Kisten ins Haus mit zig Büchern drin von literarischen Agenten. Wir wussten gar nicht, dass es sowas gab. Und da stand dann der Stempel drin in den Büchern von mannigfaltigen Autoren, die wir kannten, die wir nicht kannten. Und die wurden angeboten, dass wir die ankaufen sollten. Und weil die Jungs sich nicht die Mühe gemacht haben, da speziell das zuzuschneiden auf die Reihe, wurde dann eine ganze Kiste Schrot abgefeuert, in der Hoffnung, dass ein oder zwei Titel dabei hängen blieben. Und als es zu Ende ging mit dieser doch schönen Zusatzeinnahme für mich als Student, nach 2 Jahren, haben wir uns vorgenommen, eigentlich könnten wir das auch. Das ist, muss doch Spaß machen, solche Kisten rumzuschicken. Wahrscheinlich rennen dir die Autoren die Tür ein und du kannst dann schnell und unproblematisch was nebenher verdienen. Das war natürlich sehr naiv gedacht, weil wir gar keine Autoren hatten. Die Bekannten waren alle weg. Und da wir keine andere Möglichkeit sahen, an neue Leute ranzukommen, sind wir in die Science Fiction Writers of America eingetreten und haben da das Mitgliederverzeichnis bekommen. Und da hatten wir plötzlich ein paar hundert Adressen vor der Nase. Und da haben wir die Leute, die wir nicht kannten, die wenige Sachen publiziert hatten bis dahin, einfach alle angeschrieben. Ja, und da blieb ein gewisser George R. R. Martin aus Chicago hängen. Und mit dem haben wir dann auch ein inniges, eine Brieffreundschaft begonnen, wie es so schön hieß früher. Und ich habe also mit dem zwischen 74 und 77, 78, als ich dann seinen ersten Roman übersetzte, 50, 60 Briefe gewechselt. Und habe ganz hautnah mitverfolgt, wie er in seinen Kurzgeschichten sich weiterentwickelt hat. Alles sehr schön nachzulesen in Traumlieder von Heine oder natürlich noch besser in GRRM von Fantasy Productions.
Und, der ist jetzt gerade erschienen, ne?
Ja. Und da steht zwar nicht drin, dass wir uns Briefe geschrieben haben, aber es steht der ganze Hintergrund drin, sein literarischer Werdegang. Höchst interessant für Leute, die selbst Fans sind, sich mit der amerikanischen Popkultur auskennen und da nachverfolgen wollen, von wem er beeinflusst wurde, was er gelesen hat, wofür er seine Groschen ausgab und so weiter und so fort. Höchst für mich atemberaubende Lektüre, noch wichtiger als die Geschichten, die da drin sind.
Die Geschichten kennt man ja eventuell schon.
Ne? Mhm. So ist es, aber das dazwischen.
Also bis auf 3 sind alle schon mal
auf Deutsch. Ja, das ist richtig. Die, es gibt noch welche, die sind nicht veröffentlicht, die sind auch noch gar nicht übersetzt, aber das wird dann auch immer schwächer. Ne? Also da sind schon die Rosinen drin, muss man sagen.
Wir haben übrigens damals von euch Stories gekauft, von Ute Prupp. Als wir 1990 Illin Contact gegründet haben, hatten wir am Anfang in den ersten Ausgaben nur DDR-Autoren.
Ja.
Und dann wollten wir auch amerikanische Stories haben.
Ich weiß, dass der Hans Alpers die Connection gehabt hat mit euch. Ja, also ich habe mit Fantasy Productions viel zu tun gehabt damals und habe meine Science-Fiction Vorlieben da ein bisschen schleifen lassen und war mehr im Rollenspiel zugange. Und Hans-Joachim hat die Agentur da weitergeführt. Zu der Zeit war der Ronald Hahn schon ausgeschieden, der ist 82 ausgeschieden da.
Ja gut, wir waren 90, 91 in den beiden Jahren.
Aber wir haben aber, was weiß ich, in den 70er Jahren schon ordentlich DDR-Autoren verkauft. Carlos Rasch beispielsweise im Heftroman. Und er war dann stinksauer, dass es nur 1500 Mark gab oder 1700. Und wir fanden das unglaublich viel für so ein mäßiges Heft. so einen mäßigen Roman. Ne?
Da muss war nicht der Blaue Planet oder
irgend sowas. Aber ich glaube noch nicht mal der Blaue Planet. Der war ja noch relativ bekannt. Ne? Aber kann schon sein. Ne? Und Fakt war natürlich, dass wir auch das Geld gar nicht da zu euch rüberschicken konnten. Da haben wir ihm über Schweden ein VW-Getriebe geschickt. Als Honorar. Ja, er war glücklich.
Ihr habt für die Heftromane auch verkauft.
Ja. Ach so. Wir haben, aber ich glaube, wir hatten aus der DDR hatten wir wirklich nur den Carlos Rasch. Und meine Erfahrungen damals waren halt der Natur, dass man in der DDR zwar wenig, aber dafür hohe Auflagen fuhr. Ne? Mhm. Der Rasch sagte uns, hier verkaufe ich 60.000 Bücher im Jahr.
Ja.
Wir haben dann gesagt, naja, bei euch kommen auch nur 100 Bücher im Jahr raus.
Na, Science Fiction, wie viel kam
weniger,
im Jahr? So?
Weniger.
12, 15?
Ja.
12 bis 15, ja. Also du konntest alle Science Fiction Bücher lesen.
Auf der Frankfurter Buchmesse traf ich einen, ich weiß nicht was, Volk und Welt oder Aufbau oder irgendein bekannter Verlag halt, und mit dem habe ich mich unterhalten und wir haben über die Heine SF geredet und er fragte, was haben die denn so für eine Auflage? Da sage ich, ja, die sind ganz gut, 20.000 legen die auf von diesen Büchern. Da guckt er mich an und sagt, dafür schmeißen wir die Druckmaschine gar nicht erst an.
Naja, da war auch so ein bisschen Angeberei.
Ja, ja, klar.
Die Hardcover hatten auch nicht so eine riesen Auflage.
Man musste auch gegen diesen Bilder-Dschungel, diese Vielfalt, diese... Es ist ja alles so bunt hier, Nina Hagen. Da musste man halt auch was ins Feld führen.
Also genau die gleiche Geschichte, bloß aus der anderen Perspektive, hat mir damals mal Eckhard Redlin erzählt. Mhm. Der halt als DDR-Vertreter auf der Buchmesse mal irgendwann mal hindurfte und dann war auch ganz erstaunt über die Auflagen.
Dass es so niedrig ist.
Ja.
Ah ja, das war ja wahnsinnig, 20.000. Ne? Das sind die Zeiten... 60er, 70er Jahre, und das ging dann flott runter. Ne? Je mehr gemacht wurde, desto mehr hat sich die ganze Geschichte verteilt. Und die Spitzenauflagen, die sind ja auch bei uns höchst seltsam zustande gekommen. Die schönste Anekdote ist, dass ja mit dem Lensman-Zyklus von E.E. Smith, der sich wahnsinnig gut verkauft hat. Und er hat sich deshalb so wahnsinnig gut verkauft, weil auf dem Heine Bestellbogen, auf dem Katalog, die Classics ganz hinten kamen.
Mhm.
Direkt hinter den neuen Sachen, die neu aufgelegt waren. Also die Neuheiten waren auf Seite X und die Lensmen waren auf Seite X plus 1, ganz am Schluss. Und der Buchhändler hat natürlich, weil er gedacht hat, das sind alles Neuheiten, immer von hinten angekreuzt und hat die jeden Monat mit angekreuzt, ne? Sodass immer wieder E.E. Smith bestellt worden ist.
Weißt du noch, wie viel die Fischer Orbits, welche Auflagen die hatten?
Die hatten auch so 15.000, 20.000 am Anfang. Aber das war für mich ein klassischer Fehlgriff. Wenn du da reinguckst, was sagst du da?
Kein Rand, ist zu klein.
Du musst einen Optiker in der Verwandtschaft haben, dass du das lesen kannst.
Der geht,
ne?
Noch, ja. Der geht noch.
Und dann hast du die Cover.
Am schlimmsten ist von David Bunch, Festung 10. Der,
ja.
ist der kleinste, glaube ich.
Ja, ja, weil der dicker war. Ne? Wir haben die ganzen Kurzgeschichten von Bunch da reingepackt. Alles. Und, aber die Cover, die sahen ja so aus. Hier, das fällt ja jetzt richtig raus. Aber wenn man die ganzen Orbits nebeneinander legt, die Demon Knights Collection, ne? Das ist ja eigentlich der Namensgeber Orbit. Da weißt du ja nicht, was du schon hast.
Ja.
Du guckst dir das an, sagst, hallo, was für eine Nummer jetzt? Habe ich das schon? Und dann lässt es halt liegen. Und am Schluss implodierte das Ganze. Aber man war natürlich damals hohe Auflagen gewohnt. Und das war natürlich eine schöne Episode, eine schöne Zeit. Nicht? Wir kamen dahin, 72. Hahn und ich, zwei Langhaarige, rotzfrech und arrogant von der Science Fiction Times und von der Ast her, ne? Was kostet die Welt? Und da standen dann Leute rum im Fischer Verlag, das sind dann hinterher alles berühmte Vögel gewesen. Ne? Vito von Eichborn, Eichborn Verlag, hatte eine Dogge, Fiete, der rannte da rum in eine Schulterhöhe wie ein Pony. Oder Lothar Menne und all solche Leute. Ne? Insgesamt 30, 40 Jahre Knast für Raff-Sympathisantentum. Ja, auch, ja, ja. Die Knesebecks. Wagenbach, ja, ja. Also die haben auf jeden Fall da Werkkreis Literatur der Arbeitswelt gemacht. Und das war ihr politisches Aushängeschild. Und uns haben sie dann doch ein bisschen argwöhnisch beäugt, so die Eskapisten, so in dem Stil. Ja, ja. Dabei waren wir linker als die.
Wonach habt ihr damals die Titel ausgesucht? Das ist dann schon ein ziemlicher Sammelsurium von
also, Titeln. Der Tom Schlück hat diese Reihe initiiert. So wie er Knauer initiiert hat, so wie er Möwig initiiert hat, so wie er Bastei initiiert hat. Also viele von den Taschenbuchreihen in der deutschen SF sind tatsächlich durch Agenten, die mehr verdienen wollten, angeschubst worden.
Ja.
Und Schlück hat da auch sein Cover-Artist Eddie Jones durchgesetzt, der vorher eigentlich nichts publiziert hatte, wenn mich nicht alles täuscht, ne, der eigentlich ein Fan war. Aber kein Emsch und kein Kelly Freeze, wenn die Namen bekannt sind. Und er hat eine ganze Reihe der Autoren mitgebracht. Und wir sind wie die Jungfrau zum Kind dran gekommen. Wir haben eine große Klappe gehabt in der Science Fiction Times, zugegeben, aber dadurch sind wir auch aufgefallen. Und die Redakteurin hatte wohl einer Freundin einen Titel von Damon Knight gegeben, Zweibeiner sehen dich an, hieß der dann hinterher. Und die Übersetzung ist so dermaßen in den Teich gegangen, dass sie sie nicht retten konnte und jetzt ein Manuskript hatte, das absolut unpublizierbar war. Und da kommen diese Angeber von der Science Fiction Times, diese Großkotze, natürlich grad recht. Und da sagt man, macht ihr das doch mal, ihr macht das besser, ihr kriegt ein Jobangebot hier. Das war nun damals nichts Tolles. Wir haben, was haben wir gekriegt, 500 Mark pro Buch oder so und für die Auswahl dann noch was. Und ab und an konnten wir auch einen übersetzen, was natürlich durchaus in unserem Sinne war, weil wir da auch dazugelernt haben. Und wir mussten auf jeden Fall eine grottenschlechte Übersetzung, wo du keinen Satz auf dem anderen lassen konntest, halbwegs hinbiegen. Und danach haben wir die Bände ab, ich weiß nicht, wie viel waren es insgesamt, 40 oder so?
Ja, so in dem Dreh, ja.
So ab 20 haben wir sie gemacht und wir haben dann natürlich auch die Sau rausgelassen. Ne? Wir haben das gemacht, was wir wollten. Der Leser war uns doch egal. Das haben wir auch gar nicht fassen können, dass der Leser das nicht gut finden könnte, was wir gut finden. Und deshalb ist es so zu David Bunch gekommen. Ne? Das, uns haben diese super kurzen Geschichten gefallen. Oder der Lafferty, ne? Der hat uns auch gut gefallen. Wenn ihr da Geschichten liest, wie Fortsetzung auf dem nächsten Stein oder so frustrieren wir Karl den Großen. Und das waren alles tolle Titel. Ne? Und da haben wir gedacht, dieser Mann verdient breite Bewunderung. Und wir haben natürlich eine ganze Latte von Sachen noch eingekauft gehabt, die gar nicht gekommen sind. Ne? Zum Beispiel Schafe blicken auf hatten wir, auch fertig übersetzt alles. Wir haben Brian Aldiss gemacht gehabt, An Age und Report on Probability A.
Der ist ja dann bei Ullstein
gelandet. Ja, die sind beide bei Ullstein gelandet und der Herr Riffel wird da sicherlich zustimmen, dass das schon härtere Kaliber sind. Oder wir haben die Moorcock-Anthologie The Traps of Time gemacht gehabt, die dann hinterher der Karl Michael Armer mit dem Wolfgang Jeschke zusammen gnadenlos übernommen hat und mit 4-5 anderen Geschichten ausgeweitet hat. Also die beste, mit Abstand die beste Zeitreise-Anthologie überhaupt. Und solche Sachen sind leider nicht mehr erschienen, weil die Reihe das Zeitliche gesegnet hat. Aber ich glaube, davor waren auch schon ein paar interessante Sachen dabei, die Science Fiction aus Deutschland, die überhaupt die zweite Anthologie mit deutschen Kurzgeschichten überhaupt. Die erste war, glaube ich, damals im
Leitbuch. In der Bundesrepublik.
In der Bundesrepublik, klar. Natürlich. Das ist wichtig, dass du diesen Einwand bringst. Die erste war, glaube ich, Lockende Zukunft, wenn mich nicht alles täuscht. Klar, ihr wart uns da bei deutschen Autoren voraus.
Ja, musste ja. Also, Ich habe ja ein paar russische, kann es nicht ihr sagen, weil damit hatte ich damit mit den Büchern nichts zu tun. Guck mal, wir haben ja erst 1985 angefangen mit dem ganzen Fansein und so. Mhm. Und deswegen, das ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her, ich habe hier euch allen mal so ein Zettelchen auf den Tisch gelegt. Im Februar, vor 30 Jahren, haben wir den Science-Fiction-Club Andimon gegründet. Und wir feiern, also wir haben jetzt nicht im Februar gefeiert, aber wir werden im Juni feiern. Und zwar eine ganze Woche lang, beziehungsweise wir machen eine Veranstaltung jeden Abend. Also da kommt jemand, der Dennis Neviak, der hatte sich für Mars One, für die Mission beworben damals. Der hält einen Vortrag über das Projekt. Dann gibt es einen Vortrag von Wolfgang über Willy Ley, den Berliner Raketenpionier, ja. Raumfahrthistoriker. Dann am Mittwoch gibt es ein Gespräch oder einen Vortrag über der Rote Planet Projekt Mars als Chance der Zukunft. Der Ulrich Köhler, der ist vom Institut für Planetenforschung. Also kommen auch so ein bisschen eher astronomische Sachen erfahren.
Wissenschaftlich.
Genau. Dann machen wir eine Ausstellung von Thomas Franke. Da ist am Donnerstag die Vernissage mit allen Bildern und so weiter.
Haben wir auch im GRRM drin.
Am Freitag kommt Karl-Heinz Steinmüller und erzählt über Andimon und die Langzeitperspektiven der Menschheit. Der ist ja Zukunftsforscher und der wird dann sehr ausführlich über, wie gesagt, also Andimon ist ja im Prinzip ein Roman, der spielt in 100 Jahren, ja, noch weiter weg. Also, die starten mit dem, der Traumschiff startet irgendwie im Anfang des 22. Jahrhunderts und ist Ewigkeiten unterwegs. Also Langzeitperspektiven, ne? Wo geht die Menschheit hin? Ja, und am Samstag machen wir dann eine Party, ein Gartenfest. Also haben wir Ü30-Con genannt, weil der Club 30 wird und fast alle, eigentlich alle. Haben wir ein Mitglied unter 30? Nee. Haben wir nicht. Doch, der Christoph ist unter 30, glaube ich. Wir haben ein Mitglied unter 30, der kriegt eine Sondergenehmigung. Deswegen heißt es
frei 30.
Also, ja, okay, das stimmt. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, nehmt euch ruhig den Zettel mit.
Aber du warst vorher schon Fan, vor 85, oder war das allererste fännische Auftreten?
Naja, also guck mal, damals war ich 85, war ich 19. Und wir hatten, es gab eine astronomische Arbeitsgemeinschaft in der Archneuheitstadt.
Ja.
Und da waren die Astronomieinteressierten alle da.
Okay. Hier in Treptow, ne?
Ich weiß nicht. Ja. Und viele von denen haben Science Fiction gelesen, haben Star Trek geguckt. Und wir haben uns dann hinterher immer noch so über Science Fiction unterhalten und haben dann überlegt, wir müssten einen Club gründen. Wir müssten einen Preis verleihen. Wir müssten ein Magazin herausgeben. Wir müssten andere Fans treffen und so weiter. Also wir haben quasi das Fandom erfunden. Wir wussten ja nicht, dass es ein Fandom schon gab. Wir haben genau diese
waren, ja, waren da Leute wie Erik Simon und so nicht bekannt?
Ja, schon, aber Erik Simon war ja ein Schriftsteller.
Ja, okay.
Wir waren so Jungs, so zwischen 15 und 19 irgendwie, ne? Ja, Mädels, ja, natürlich. Da waren eine ganze Menge Mädels sogar dabei. Und Erik Simon, dann haben wir erstmal überlegt, wie könnte man überhaupt so einen Club gründen? Und in der DDR war es ja nicht so einfach. Also konntest du nicht einfach irgendwo zusammensetzen in eine Kneipe oder irgendwie sagen, wir machen jetzt einen Club. Du brauchtest einen Träger dafür. Und da gab es halt die FDJ oder irgendwelche Jugendclubs. Und die FDJ, die fand das doof. Die
kümmert euch um das hier und jetzt.
Genau. Die Jugendclubs, die wollten lieber Diskotheken machen und dann gab es noch den Kulturbund. Und der Kulturbund war so das Sammelbecken für alle möglichen Hobbyisten, sage ich mal. Also Fotoclubs, Briefmarkensammler, Heimatvereine, so Zeug. Und da war eine Frau, die Charlotte Friedmann, alte Kommunistin, tolle, nette Frau, die davon überzeugt war, die jungen Menschen brauchen Zukunft. Und die wusste, dass es irgendwo schon mal Probleme gab, so mit Science Fiction, aber die war trotzdem der Überzeugung, dass wir ganz toll sind und dass wir unbedingt einen Club gründen müssen. Und konnten dann in der Archenholz-Sternwarte, hier auf dem Bild ist übrigens das Archenholzsche Riesenfernrohr zu sehen. Das ist das immer noch nach wie vor das längste Fernrohr der Welt. Ne? Ja. Dort in der Archenholz-Sternwarte konnten wir dann tatsächlich den Club gründen als Kulturbundgruppe. Und haben dadurch dann auch den Kontakt zu Erik Simon gekriegt und zu den Steinmüllers. Mhm, und so ging es dann. Da ging es dann Schritt für Schritt sehr, sehr, sehr schnell voran. Also
es war in erster Linie eine Generation Gap zwischen euch und den etablierten SF-Lern.
Genau. Und ich meine, dass Erik Simon vorher schon mit dem Lemm-Club zu tun hatte und solche Sachen.
Dichtjahr.
Haben wir alles viel später erst erfahren. Mhm. Ich meine jetzt auf dem fennischen
Ach so, Bereich. Ja, ja.
Lichtjahr, das ja, kannten natürlich alle.
Ja.
Aber ja, so kam die Sache ins Rollen. Und jetzt gibt es den Club seit 30 Jahren.
Tja, das
und alle ist, haben graue Haare inzwischen.
Ist der drittälteste nach SFCD und Follow.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es bestimmt noch andere ältere Clubs. Mhm. Der SFCB, also der Science Fiction Club Berlin, der Westberliner, der existiert ja nun leider überhaupt nicht mehr. Der hat ja gerade so sein 50-jähriges Bestehen noch geschafft. Mhm. Aber Heinz-Jürgen Erich, der Gründer, der ist ja dann gestorben, danach fiel die Sache auseinander.
Ja, ja,
ja. Ja, so ist das mit den Fans.
Ja, Berlin war immer eine Hochburg, ne? Wo du Erich erwähnst, ne? Und Skotzig und alles so Keimzellen von Sammlern. Ne? Ja. Die Comic-Keimzelle überhaupt im deutschen Sprachraum.
Inkos natürlich. Jetzt ist das die Keimzelle.
Jetzt ist das die Keimzelle. Nee, ich habe mich auch eine Zeit lang dadurch, dass wir auch mit der Agentur ein bisschen Cover Artists gemacht haben. Schlück war ja der große Vorreiter da, der richtig umgesetzt hat da auch. Aber wir hatten eine Zeit lang auch 20, 25 Cover Artists, die wir versucht haben zu vermitteln. Ist natürlich super schwierig gewesen, ne, weil das meiste.
Und die Reste sind dann bei Möwig gelandet oder wie?
Bei Möwig war es noch ein bisschen was anderes. Bei Möwig sind die verhackstückt worden. Mhm. Das sind die Dias teilweise nur Ausschnitte draus gebracht worden, so hier wie bei euch. Und da wurde gemacht, wie man gerade lustig war, hat man da ein Titelbild zusammengefrickelt. Aber uns war das egal. Es kam darauf an, dass die Jungs unsere Dias gekauft haben und bezahlt haben.
Ja, klar. Ich habe mal irgendwann so ein Gerücht gehört, dass die ganz viel auf einmal gekauft haben. Stimmt das?
Also möglich, da weiß ich nichts von.
Nee?
Ich weiß nur, dass am Anfang, als die Reihe gestartet wurde, der Egon Flörchinger, der die Softpornos bei Heine gemacht hat, abgeworben wurde von Pabel Möwig und das der letzte Versuch sein sollte, eine Taschenbuchreihe zu etablieren und da ist richtig Geld ausgegeben worden. Ne?
Gab es so einen alten Fan-Joke immer, da wurde erzählt, dass also ganz viele Bilder gekauft wurden und dann am Anfang hat man noch geguckt, welches Bild passt ungefähr zu dem Roman.
Glaube ich nicht.
Dann so nach ungefähr 50 Bänden passte nichts mehr zum Roman und dann war es egal, dann waren irgendwelche Bilder drauf. So.
Glaube
die
ich
Geschichte
nicht.
Ging bei Fans immer so rum.
Der Alpers war ja Herausgeber der Reihe und wir haben einen nicht unerheblichen Teil von unserem Fundus da unterbringen können, weil er 4 Titel im Monat machte.
Mhm.
Und er wusste natürlich als Herausgeber und gleichzeitig als Agent, wie das am besten zusammenpasst.
Mhm.
Ne? Das weiß der Tom Schlück natürlich nicht. Ne? Der kann höchstens, wenn er 50% der Vorlagen liefert, dann gucken, dass möglichst passende Titelbilder dazukommen. Aber die haben keine Zeit für solche Scherze. Mhm. Ne? Das ist alles blanker Zufall. Also ich bezweifle, dass es so war. Fakt ist aber, dass sehr, sehr, sehr viel Geld für die damalige Zeit ausgegeben wurde, dass der Flörchinger ein Budget von mehreren Millionen hatte und selbst der Alpers hatte ein Budget von 400.000 oder 500.000 Mark, die er verblitzen durfte. Und damals sind die SF-Rechte für, weiß ich nicht, für 5.000 hast du viel gesehen. Ne? Da hast du in jedem Fall einen Roman gekriegt, auch einen besseren. Und da konnte sie natürlich voll aus dem Vollen schöpfen. Ne? Aber der Flörchinger hat für Norman Mailer 600.000 Mark Vorschuss hingeblättert. Und das sind alles Schüsse in den Ofen gewesen. Ne?
Mhm.
Hinterher mussten sie ein paar Kinos anmieten, um die Remittenten lagern zu können.
Echt jetzt?
Ja, es war. Also, so viel zum Blut, das vergossen wird.
Oh weia. Sag mal, du bist ja ein großer Fan von George Martin, aber auch von Jack Vance?
Da war ich vorher Fan von. Also ich war lang vor George Martin, war ich Fan von Jack Vance.
Ich habe mich total gefreut, dass ihr die Jack Vance und dann auch den hier noch gemacht habt.
Ja, ich war völlig hin und weg, als ich den so mit 15 gelesen habe. König der Wasserwelt und die ganzen Heftchen und so, ne? Paddy Blackthorn und die Abenteuer im Weltraum-Dinger, die habe ich natürlich nicht direkt, als sie rauskamen, gelesen, ein bisschen hinterher. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich den, das ist ja der Michael Shea, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass da war ich 1969 in Südfrankreich, als ich völlig bekifft die erste Kugelgeschichte gelesen habe. Während die Amis auf dem Mond gelandet sind, hing ich auf der sterbenden Erde fest. Oh mein. Das war wirklich gut. Ich hatte massiv Sonnenbrand. Und das war natürlich.
Da war der nach sterbender Erde.
Das war natürlich total scheiße, ne? So angedröhnt. Alles 10-mal verstärkt. Aber die Geschichte hat mich drüber weggetröstet.
Aber die machen heute noch Spaß. Simon, du liest gerade viel Jack Vance, oder?
Ich versuche es, ja.
Das ist vom Genussfaktor der beste Autor. Egal in welchem Bereich.
Ja, ist Geschmackssache.
Der ist einfach zu sensuell für mich. Also das ist... Ich gehe mit jedem hier in Widerstreit, wenn einer was anderes behaupten wollte. Nee, der hat schon Meriten. Ne? Er ist kein tiefschürfender Autor, ist kein Stanislaw Lem, er ist kein J.G. Ballard, er ist noch nicht mal ein Robert A. Heinlein. Aber er ist der größte Sprachjongleur, den ich in dieser Literatur kenne.
Bastei hat ja noch mal eine ganze Reihe Neuausgaben gemacht. Meinst du, der wird nochmal nachaufgelegt?
Ich habe keine Ahnung. Das, was der Irle gemacht hat mit diesem Integral Vance, dass die 44 Hardcover rausgebracht wurden mit Hilfe von berühmten Fürsprechern wie Paul Allen von Microsoft. Der hat zwei Lieblinge, Jimi Hendrix und Jack Vance. Mhm. In Seattle hat er das Hendrix Museum gemacht und da hat er auch nie was anderes behauptet, als dass Vance sein Lieblingsautor sei. Und er hat auch von dieser Ausgabe, ich weiß nicht wie viel, 100 Stück oder so gekauft und hat sie an Bibliotheken verschenkt.
Die Geschichte musst du mal genauer erzählen, weil ich glaube, die meisten wissen es nicht. Also,
Paul Allen ist ein Begriff, der ist neben Bill Gates der Gründer von Microsoft. Multimilliardär. Und er hat immer... nebenher irgendwelche Sachen am Laufen gehabt, kulturelle Dinge. Beispielsweise hat er auch hier diese Raumschiffbau, ne? So wie Virgin das auch versucht hat, Raumschiffkonstruktion aus privater Hand. Ne? Der Flug in die Ionosphäre von Microsoft, wenn du so willst.
Was hat das mit Kultur zu tun?
Das ist Technik, Kultur ist Hendrix oder Jack Vance. Er hat auch andere kulturelle Geschichten am Laufen gehabt. Gates war ja auch bekannt dafür, dass er für viele Sachen gespendet hat. Willentlich oder unwillentlich, seine Frau war auch involviert, aber egal. Allen ist auf jeden Fall einer, der seine Milliarden versucht hat, interessant anzulegen. Und das war natürlich eine der Sachen. Obwohl, ich war in dem Hendrix-Museum drin, das ist jetzt nichts total Umwerfendes gewesen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr ausgeflipptes Zeug versprochen, aber er muss natürlich gucken, dass die Leute Eintritt zahlen und dass so viele wie möglich daran interessiert sind, was da gezeigt wird.
Und diese Jack Vance-Ausgabe, die haben im Prinzip eine Gesamtausgabe nochmal neu
gemacht. Ja, eine komplette überarbeitete Ausgabe auf den Markt gebracht, die von Vance zurückgeholt wurde in die ursprüngliche Version. Also alle Änderungen, die amerikanische Verleger, Magazinherausgeber, Buchpublisher gemacht haben, rückgängig und von ihm absegnen lassen. Und eine einheitliche Form, eine Cloth, 44 Titel, ich weiß es nicht, $1,500 oder so. Ich habe sie leider nicht gekauft und eine Leder, Halblederausgabe fürs Doppelte.
Also Vans hat einen sehr harten Fanstamm. Also der, die Vans sammeln, die sammeln auch wirklich fast alles. Also.
Ja, ja, der hat, das ist der Autor der Autoren. Ne? Alle wollen so sein wie er. Von der Technik her, vom Schreibstil her, vom alles in.
Du, aber viele kenne ich gar nicht.
Alle sind total, alle, die schreiben, die in der Richtung schreiben, sind beeinflusst von ihm. Wieso kennt den keiner?
Ah, keiner, ja, wie gesagt. Ich habe gesagt, viele kennen
den nicht. Wer kennt den hier nicht? Was habt ihr denn hier auf dem Regal?
neue Bücher. Wann ist denn Vans zuletzt gedruckt worden? Ich weiß nicht, 95, 96 oder so? Ja, ein bisschen später.
Die Andreas 2005.
Ja, die bei sind, euch natürlich.
Die sind nicht sehr schön. Ja. 50, ja, und die sind auch nicht sehr schön, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich bin eigentlich mit den Liebhaberausgaben in der SF in erster Linie durch die Underwood Miller Vans Ausgaben in Kontakt gekommen. Und das ist mein Vorbild für das, was ich mache bei FanPro. Und da kann man eigentlich nicht dankbar genug sein, dass es Verleger dieser Art gibt, wie Underwood Miller oder Subterranean Press, die heute das Heft in die Hand nehmen und einfach Dinger rausbringen, die sich sonst keiner traut, ne? Also ich kann Vans nur, wer ihn nicht kennt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das Problem ist, er lässt nach, wenn er die Lust verliert. Das ist bei längeren Zyklen, also bei ihm 3 bis 5 Bände, immer schnell der Fall. Und er ist jetzt nicht festgelegt auf ein Genre. Er schreibt zwischen der Fantasy und der SF. Er ist der klassische Science-Fantasy-Autor. Er ist ein Krimi-Autor eigentlich, wenn du es ganz genau nimmst, weil seine Plots sind eigentlich Krimi-Plots. Er hat auch den Edgar gewonnen, also den Hugo der Mystery Writers of America. Und von daher hat er jetzt nicht so einen richtigen Schwerpunkt, ne, der ihn zu einem...
Ja, das Problem ist auch, der hat nie einen wirklichen Klassiker geschrieben.
Ja,
also kein Bestseller-Klassiker.
Natürlich, ja.
Deswegen kennen ihn viele.
Gebe ich dir völlig recht, das ist sein Problem. Aber es ist auch gut so, sonst wäre er wahrscheinlich nicht so vielseitig gewesen. Ne? Es muss auch solche Autoren geben, die jenseits von 50 Shades of Grey und Harry Potter und...
Kannst du doch ja, jetzt nicht vergleichen. Auch, guck mal, auch du selbst, musst bedenken, wann ja, Vans eigentlich seine wichtigsten Sachen geschrieben hat. Das war in den 50er Jahren und in den 60er Jahren. Mm-mm. 70er noch.
Aber ja, der hat bis...
Ja, guck mal, Die sterbende Erde kam 1950 raus.
Das stimmt.
Ja.
Und ist schon 44 geschrieben worden.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht unbedingt sein Wichtigstes. Er hat, die anderen Sachen sind ähnlich gut.
Ja, okay.
Es ist schwierig, also die Lioness-Trilogie, die ist in den 80ern erschienen.
Ja. Also, die muss man aber auch mögen, oder? Du, ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Vans kennen die meisten nicht.
Wir sollten uns nicht darauf kaprizieren,
genau.
Das stimmt. Wer was von Vans erfahren will, dem gebe ich gerne eine Privataudienz.
Oder der soll das SF Personality Jack Vans lesen.
Hast du das?
Habe
ich doch gar nicht gesehen
leider
bisher.
Leider vergriffen, so. Aber wir haben ja bei Golconda ein neues Imprint gegründet. Memoranda, da ist das erste Buch erschienen. Ja, es ist da, aber die meisten wissen es ja schon. Und da gibt es die SF Personalities im neuen Gewand und wir machen Neuausgaben älterer. Jack Vance wird neu kommen.
Weißt du, wer der größte Jack Vance-Fan sonst neu ist? Der Dennis Scheck.
Echt?
Ja, ja. Der hat auf 3:09 im Fernsehen Jack Vance hochgejubelt. Und alle...
Wer? Wie wird denn der geschrieben?
Echt, nee, als wir auf Tour waren, ne, ist Jack Vance gestorben. Und da hat er mich, als er mich abholte im Wagen, sagte er zu mir: Eine traurige Nachricht, Jack Vance ist tot. Ich möchte dich eigentlich gern zum Deutschlandfunk mitnehmen. Wir müssen unbedingt eine Sendung darüber machen. Ja, dann hat er mich da mitgeschleppt und dann habe ich da 14 Minuten mit ihm zusammen über Jack Vance, also er hat mich interviewt und da habe ich 14 Minuten über Jack Vance geredet und habe dann dafür 500 Euro gekriegt. Das fand ich toll.
Ja.
Aber ich hätte es auch umsonst gemacht.
Oh. Ja. Sag mal, wollte ich noch zur Science Fiction Times fragen? Mhm. Vorher noch eine andere Frage. Ihr habt doch auch den Reklam-Science Fiction Führer gemacht.
Ja.
Ne? Wie lief denn das damals? Wie habt ihr das gemacht? Wie funktionierte das?
Oh mein Gott, das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Ich kann mich so schlecht daran erinnern. Wir haben.
Wann war das? 1980?
Ne? Ja, ja. Wir haben erst das. Das Lexikon bei Heine gemacht. Und davor hatten wir noch dieses, wir hatten ja dieses Magazin Komet rausgegeben.
Mhm.
Und da haben wir diese Edition Galaxis gemacht gehabt. Das war der Vorläufer vom Heine SF Lexikon. Da hatten wir einfach eine Auflistung drin gehabt von Autoren, die wir besprochen haben. Und das alles fett bebildert mit irgendwelchen Magazin-Schon-Titelbildern. Und damals hatten wir auch im Radio diverse, nicht nur Hörspiele, davor waren es eigentlich eher Features über bestimmte Genres, ne? Horror, SF, Fantasy. Fantasy kam damals auch auf mit der Conan-Serie. Und die Geschichte mit Reklam ist eigentlich von Reklam ausgegangen, die das gemerkt hatten mit dem Lexikon. Und dann kam man irgendwie ins Gespräch miteinander. Ich weiß es nicht, ob es über den Süddeutschen Rundfunk ging, wo wir Hörspiele gemacht haben oder so. Auf jeden Fall traten die auf uns zu und wir haben dann denen ein Exposé geschickt, weil mit Reklam rechnest du ja eigentlich per se nicht. Ne? Das ist im Endeffekt Schullektüre, was von Reklam publiziert wird, ne? Und der Führer war natürlich eine Fortsetzung von dem Lexikon, wenn du so willst.
Ja, ja, da auch ging's, ausführlicher eigentlich.
Da ging's um die Inhalte, nicht nur um die Listen und,
genau.
Und um die Autorenporträts und die Autorenbiografien, sondern um die Inhalte der Bücher.
Also wer es nicht kennt, das ist ein relativ großformatiges Paperback, ziemlich dick, wo halt vorneweg ein lexikalischer Eintrag, also über eine Biografie eines Autors kurz drin ist und dann sind so die, kommt auf an, wie wichtig der Autor ist, aber die wichtigsten ein, zwei, manchmal auch drei Werke mit ungefähr einer Spalte vorgestellt. Ja. Das sind so 300 Wörter, 400 Wörter.
Ja, ja. Genau.
Und da habt ihr euch vorher überlegt, wer alles reinkommt, oder?
Naja, wir hatten im Endeffekt unter uns dreien immer so eine Präferenzliste. Ich habe meistens die Amis und Engländer gemacht, die freakig waren, New Wave-mäßig. Der Ronald hat mehr die Klassiker gemacht, also so ein Edmond Hamilton wäre vom Ronald geschrieben worden, so ein Murray Leinster wäre vom Ronald geschrieben worden, ein J.G. Ballard wäre von mir geschrieben worden, der Hans-Joachim, der hat in erster Linie die schwierigeren Leute gemacht, also auch die Ostblock-Leute.
Ne, bin das war schwierig, weil
Lem
vielleicht.
Lem, ja, natürlich ist Lem schwierig. Zu der Zeit ist Lem im Diskurs, da kannst du dich ganz schnell aufs Glatteis begeben, wenn er bei Suhrkamp publiziert wird und jeder Hinz und Kunz was dazu weiß, plötzlich. Ne? Oder die Strugatskis, sowas. Hans-Joachim hat aber auch viele von den neueren Autoren gemacht, auch die Frauen, die er selber auch bei Drömer Knauer und bei Möwig dann publiziert hat. Und wir hatten halt unsere speziellen Lieblinge und die haben wir gemacht und den Rest, den haben wir ganz einfach paritätisch aufgeteilt. Ne?
Und wen habt ihr absichtlich weggelassen?
Ja, du glaubst doch nicht, dass ich das jetzt noch weiß. Wen haben wir absichtlich weggelassen? K.H. Scheer?
Da sind wir schon bei der Science Fiction Times.
Ja.
Seit wann warst du dabei?
Ich bin relativ spät dazu gestoßen. Die Science Fiction Times, die gab es schon relativ lang. Die gab es auch vor den Leuten, die ich da angetroffen habe. Also soviel ich weiß, ist die Science Fiction Times eine Fortsetzung oder eine in die Taufe gebracht worden von der amerikanischen Fantasy Times, James Torresi, den es schon in den 40er, 50er Jahren gab. Und die Science Fiction Times war auch in Deutschland in den 50er Jahren schon existent. Als ich dazu stieß, da war man schon bei Nummer 120.
Ui. Und wann war das?
1971. Und ich war einer der Letzten, die aus dieser Clique, mich kannte da gar keiner, ne? Die Leute, die das Sagen hatten, waren der Hans-Joachim Alpers und der Fredi Köpsel auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Düsseldorfer Wuppertaler Gruppe, die das Fanzine Demeter gemacht haben, Pucallus, und Ronald Hahn und Edgar Berghaus aus Wuppertal. Mhm. Und die haben, ich weiß es nicht, seit wann, seit der Nummer 80 oder so das gemacht. Und Ronald und Pucallus stießen auch erst später dazu. Es ist von Alpers irgendwann 67, 68 übernommen worden.
Jetzt hat er ja den Ruf, eine linke Kampfschrift zu sein.
Das kann ich dir sagen. Immer schon. Nee, immer schon. Ab der Zeit der Studentenrevolte. Auf dem Heikon 1970 ist dann die Aktionsgruppe Spekulative Thematik, was für ein schöner Titel, dahin gefahren und hat eine Klobrille präsentiert mit einem Porträt von Heinlein reingepackt. Und das kam natürlich richtig gut bei den amerikanischen Fans an. Und man hat sich natürlich ständig lustig über eine SFCD gemacht, die irgend so eine Trachtengruppe zum Amüsement der Amis da hat aufgefahren, die dann einen Baumstamm zersägt haben. Und Robert Silverberg war Ehrengast und Jack Vance war auch da. Hm. Und man hat auf jeden Fall bei solchen Anlässen lustige Fankriege vom Zaun gebrochen. Und wir waren, um das jetzt nochmal, wir hatten vorhin über diese Situation von den Hugo-Nominations gesprochen und dass George Martin da im Moment in seinem Blog wüst dagegen wettert, weil Pressure Groups versuchen, irgendwelche ja, rechtslastigen Romane auf die Nominierungsliste zu bringen. Und wir haben das auch versucht. Wir haben versucht, die Science Fiction Times als beim Science Fiction Club Deutschland e.V. als Goodie reinzubringen und sozusagen als Andromeda-Ersatz, das war deren Zeitschrift, die an die Clubmitglieder kostenlos ging, wenn sie denn ihren Beitrag bezahlt hatten. Und die hatten eine Schwächeperiode und kamen ein paar Monate nicht raus. Und es wackelte an allen Ecken und Enden. Und da sind wir da auf den Con gefahren und haben versucht, die Science Fiction Times mit 25 Mann, die wir mitgebracht haben, da rein zu voten, dass die endlich mal was Ordentliches haben, ne? Und nicht nur diesen Scheiß, den sie da dauernd rausbringen. Und das ist ganz knapp gescheitert, aber es war toll. Ich könnte euch da tolle Dönekes und Anekdoten erzählen, wie Horst Pucallus nach Genuss von 5 halben Bier den SFCD aufgemischt hat, verbal natürlich nur, aber das würde jetzt hier zu weit führen.
Naja, also an Horst Pucallus nach 5 Bier kann ich mich auch noch an den 90er Jahren gut erinnern. Also die frühen Conventions in Düsseldorf oder so, da gab es ja auch recht lustige Gesprächsrunden. Mhm. Usus war, dass man vorher 5 Bier getrunken hat.
Ja, ich kannte die SF-Szene gar nicht anders. Ich rutschte da rein und fand einen doch relativ trinkfesten Haufen vor.
Oh Mann. Naja, also, aber die Jungs lassen sich überhaupt nicht mehr blicken. Ne? Also jetzt war vor kurzem der DortCon in Dortmund. Ja. Ja, gut, und gerade in der Gegend wohnen ja sehr viele Autoren.
Das ist
und
richtig.
Die wohnen da ringsrum, also Ronald Hahn und Michael Ivoleit und sonst wer alles. Ja. Also alle die früher in der westdeutschen Fanszene viel gemacht haben, die brauchen nur aus der Tür fallen und mit einer Bahn irgendwie 20 Minuten fahren und wären da, aber die lassen sich nicht mehr blicken im Film.
Also eins muss ich dazu sagen, die Extreme, ne, ob das jetzt Follow war mit seiner doch ein bisschen weltfremden Philosophie im Fantasy-Bereich oder ob das wir waren mit unserer überzogenen Gesellschaftskritik, beide Bereiche, die Extreme, haben die fantastische Literatur geliebt und haben was dafür getan. Und aus beiden Bereichen sind viele Leute gekommen, die hinterher innerhalb des Genres oder auch außerhalb was bewirkt haben, was gemacht haben. Mhm. Ne? Das, ich will nicht in Abrede stellen, dass das bei Follow mit Mehlhardt und Strassel und so natürlich auch so war. Ne? Die hatten gute Durchblicker.
Ich weiß nicht.
Die sind 64.
Wir müssen mal fragen, ob Follow ein Begriff ist. Ist euch Follow ein Begriff oder nicht? Ja, okay, gut.
Die sind 64 nach Amerika rübergeflogen, der Luke Schandl und der Mehlhardt, und sind durch die Staaten getrennt und haben Ray Bradbury besucht.
Ja, kann man machen. Kann man versuchen.
Zu der
also
Zeit,
jetzt ist es schwierig.
Toll, aber. Ja, aber zu der Zeit tolle Sache. Wollt ihr was fragen?
Ich wollte nochmal auf den Briefwechsel mit George Martin zurückkommen. Du hast gesagt, 60 Briefe gegen deine.
Ach, was weiß ich. Ich habe sie nicht gezählt, aber ja, Dutzende.
Ja. Zum Hintergrund. Ist das notwendig gewesen, um eine Vertrauensbasis zu entwickeln? Oder war es wirklich der Austausch und das Interesse untereinander? Und dazu relativ einfach?
Gar nicht. Wir waren ziemlich schnell auf einer Wellenlänge. Wir haben uns über Musik unterhalten nebenher. Also unterhalten, geschrieben halt. Er hat mir natürlich lang und breit geschrieben, was er vorhat, welche Geschichten von ihm neu sind, was er zu einer Collection zusammenpacken möchte, was für ein Hugo nominiert ist, was also alles, was so technische Aspekte seines Schriftstellertums angeht. Und darüber hinaus haben wir uns über andere Sachen unterhalten, was wir für Musik hören, was wir für andere Autoren gut finden. Ja, wir waren relativ schnell Freunde.
Aber er war ja damals auch kein Star gewesen in dem Sinne. Ne?
Überhaupt nicht. Wir waren gleich alt. So, er ist September 48 geboren, ich bin August 49 geboren. Wir sind mit dem gleichen Scheiß aufgewachsen. Mit der gleichen Musik auf jeden Fall. Das war das Einfachere. Aber wir haben auch ähnliche Fernsehserien gemocht, Comics. Ich war nun nie so ein Superhelden-Fan wie er. Ne? Ich war ja hier, was das Kotzig verkauft hat. Sigurd Akim. Nick! Mein erster Science-Fiction-Held.
Ah ja, guck mal, da ist der totale Lexikon.
Mhm.
Es geht gerade rum.
Habt ihr das hier noch im Regal?
Ich wollte noch sagen.
Ja, ist Neuware, das verkauft sich nicht.
Dass der zwar im Fandom nicht mehr so aktiv ist, aber lustigerweise mit seiner Band öfters Auftritte hat. Der hat nun so eine kleine Oli-Band und macht mit dem einen Wuppertal.
Der Ronald, ne? Ja, ja. Der Ronald hat meine Gitarre gekriegt.
Ah, die ist von dir.
Ja. Die Gibson SG ist von mir, ja.
Also der ist nicht etwa Auftrittsmuse oder sowas.
Der ist zu der Zeit, als er angefangen hat, SF zu lesen oder zu sammeln, zu der Zeit war er Beatmusiker in Wuppertal, klar. Da hat er ja
noch oder wieder dabei.
Da hat er ja den unsterblichen Spruch gebracht, der mich von allen am meisten beeindruckt hat. Als er 14 war oder so, stand er am Kiosk und hat den neuesten Terra in den Fingern. Ne? Und da kommt ein alter Kumpel von ihm, von der Grundschule, nicht die hellste Kerze am Christbaum, guckt sich an, was der Hahn da in den Finger hat und sagt, den kenne ich. Der ist von dem Sense Fidgeton. Der schreibt die fast alle.
Oh, ja, ja. Die kenne ich auch.
Den kennst du auch, ne? Das hieß doch bei euch ganz anders, oder? Zu deiner Zeit
nein,
schon?
Nein. Also hieß ganz ursprünglich hieß es, wie hießen die ersten?
Wissenschaftlich-fantastische
ja, Literatur, genau. Utopische Literatur, ja. Wissenschaftliche Fantastik. dann irgendwie ab den 80ern hieß es
da Science Fiction. Hieß es Science Fiction, ja.
Wobei die wissenschaftliche Fantastik, das war natürlich die Übersetzung aus dem Russischen.
Ja.
Nauchnaja Fantastika. Ja.
Im Spannend erzählt stand immer drin, wissenschaftlich fantastischer Roman.
Ja, genau. Wie viel hast du immer so gelesen? Hast du immer Neuerscheinungen gelesen? Oder?
Wie ein Affe. Also schlimm. Also für einen Jungen damals habe ich gelesen wie ein Mädchen. Meine Schwester hat auch so schnell gelesen. Aber die hat alles wieder vergessen gehabt, wenn sie einen Roman... Aber die war auch doppelt so schnell wie ich. Also
ja, wenn man es wieder vergisst...
Die hat ein Taschenbuch in 2 Stunden durch. Und das nützt nichts, wenn ihr es wieder vergisst. Ne? Also ich habe ziemlich viel gelesen. Ne? Aber natürlich auch nicht alles. Ne? Vieles fehlt mir noch. Aber ich habe schon 4-stellig gelesen. An Büchern und Heften.
So, an dieser Stelle muss ich eine kurze Zwischenbemerkung zum besseren Verständnis machen. In dem folgenden Teil sprechen die beiden über das kürzlich bei Golconda erschienene Buch Die Hugo Awards von 1953 bis 1984, das von Hardy herausgegeben wurde. Der Hugo Award ist der wichtigste Science-Fiction-Preis überhaupt und das Buch stellt alle ausgezeichneten Werke und Autoren in dem besagten Zeitraum vor. Ja, soviel zum Verständnis, nun weiter im Text.
Was mich völlig umgehauen hat, lieber Hardy, ist dieses Buch hier. Das sah ich auf der Buchmesse in Leipzig vor ein paar Wochen. Und ich habe gedacht, Mensch, warum hast du das eigentlich nicht selber gemacht?
Ja, warum hast du es nicht selber
gemacht? Warum? Keine Ahnung, weil man damit nichts verdienen kann. Nee, also das ist eine ganz großartige Sache, dass man den wichtigsten Science-Fiction-Preis mal auf ein Podest hieft und den Leuten, die nachgeboren sind und davon vielleicht nicht so viel gehört haben, einen Leitfaden an die Hand gibt, was man noch nachträglich lesen könnte. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Naja, eigentlich hat es 2 Gründe sogar gehabt. Also der eine war, ich wollte natürlich die wichtigen Sachen alle gelesen haben von den alten Romanen. Und wo fängt man an? Natürlich bei denen, die irgendwie berühmt sind, die hohe Auflagen hatten oder die irgendwelche Preise bekommen haben. Ne? Und habe dann so nach und nach angefangen, die ganzen Hugo-Gewinner zu lesen. Der zweite Grund war, dass wir gerade in der Zeit, als wir Alien Contact gemacht haben, immer wieder von anderen gefragt wurden, was soll ich denn lesen?
Ja.
Also wir haben dann auch angefangen, Alien Contact so Listen zu machen, Spezialistenlisten, die hießen Top-Lists, also was sind die wichtigsten Bücher aus dem und dem Gebiet und so weiter und so fort.
Die tollsten Space Opera,
ja,
die tollsten Zeitreisegeschichten.
Oder Franz Rottensteiner über die meist überschätzten Science-Fiction-Romane zum Beispiel. Also solche Listen haben wir gemacht. Und,
Der studierte Franz.
Und kannst du mal ein Beispiel nennen für meist überschätzte?
Also zu dem Zeitpunkt, als Franz Rottensteiner das geschrieben hat, war er der Meinung, dass einige Sachen von Stanislaw Lem überschätzt sind. Weil er zu der Zeit gerade total
streit mit ihm hatte.
Das hat sich dann irgendwie gelegt. Ja, und so kam ich auf die Idee, dass wir eine Rubrik in Alien Contact machen könnten, wo die einzelnen Jahre vorgestellt werden. Und dann gab es ab 2002 oder so in dem Dreh, gab es dann in den Alien Contact Ausgaben immer ein Jahr, 1953. Mhm. Da waren die vorgestellt, die Gewinner. Also mit Besprechungen und so weiter.
Ja.
Und leider ist ja 2005 Alien Contact dann den Weg alles Irdischen gegangen. Und da bin ich gekommen bis, weiß ich nicht, irgendwo Mitte der 60er Jahre. So. Und hatte die Idee, man könnte es ja einfach mal irgendwo fortsetzen. Ich hatte, wollte es dann irgendwie online irgendwo machen bei jemandem oder ach, naja, löse jetzt einfach weiter und irgendwann wird es ein Buch.
Ja, ist ganz genau meine Kragenweite. Deshalb liebe ich solche Sachen so, weil ich sowas ja auch selber gemacht habe mit der Hohenheim-Anthologie, die ich mit Alpers zusammen auf den Markt gebracht habe. Über die, das sind diese Halbdekadenbände gewesen, die 40er Jahre 1, die 40er Jahre 2. Und wir wollten 15 Bände machen und wir hatten einen Vertrag über 15 Bände. Wir wollten auch die 30er und die 20er Jahre noch drin haben. Damals ging das bis zu den 80er Jahren, weil das Anfang der 80er Jahre stattfand, dieses Projekt. Ne? Und leider sind von den 15 Bänden nur 6 realisiert worden. 9 blieben unveröffentlicht. Und da waren wir stinkig und haben dem Deutschen Ärzteverlag Druck gemacht. Und er hatte uns ein Ausfallhonorar von 45.000 Mark bezahlt. 5.000 gab es für jeden. Und damit ist Fantasy Productions gegründet worden. Aber ich habe tatsächlich vor, die fehlenden Bände nachzuschieben bei Fanpro jetzt. Ich weiß, dass das keiner kauft.
Ich?
Ich weiß. Aber ich muss mir überlegen, wie man sowas realisieren könnte. Es ist ein lang gehegtes Lieblingsprojekt von mir.
Das ist halt super aufwendig, die Lizenzen zusammenzukriegen.
Unmöglich fast. Aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber es macht unglaublichen Spaß. Ne? Der Alpers hat beispielsweise die ganzen Jahre Revue passieren lassen, was in diesen Jahren vorgekommen ist, was passiert ist. Ne? Das kannst du dir natürlich heute alles in irgendwelchen Jahrgangsbänden, das ist 1967, das ist, oder so nachkaufen. Aber damals war das ein Haufen Arbeit, das zusammenzustellen. Ja. Und ich fand es trotzdem extrem wichtig und extrem toll. Und du kriegst sozusagen eine Horizontale, was in der Zeit passiert ist. Und kannst das unter Umständen in Bezug setzen zu den Texten, die da dann veröffentlicht werden. Jedenfalls hatten wir das vor, das in so einer Art Zusammenhang zu bringen. Und es gibt natürlich noch viele, viele Sachen, die es wert sind, dass man sie hebt, an die Oberfläche bringt.
Der letzte Band, den ihr gemacht habt, der war nicht mehr so richtig hardcovered, weil dann so...
Man schwächelte beim
Verleger. Der war dann so ein Paperback eigentlich.
Sah auch scheiße aus.
Und die Schrift war auch viel kleiner.
Die Cover waren auch die ganze Zeit unmöglich. Das Schriftbild war von vornherein für den Arsch. Aber...
Aber der fehlte mir noch und den habe ich vor ein paar Jahren auf eBay ersteigert. Mhm. Und der kommt bei mir an und ich schlage den auf und denke, oh, steht drin handschriftlich To Dirk Berger, Michael Moorcock.
Ja, ich weiß, wie sowas geht. Da hat einer gedacht, da hat so ein Blödmann drin rumgeschmiert in meinem Buch. Das verscherbe ich jetzt auf eBay.
Nee, das hat tatsächlich Dirk Berger selber verscherbt. Wahrscheinlich hat er nicht gesehen, dass das signiert war. Oder er hat genug Michael Moorcock Autogramme oder keine Ahnung.
Der Moorcock da drin ist, Imitatio Christi.
Genau. Und ja, da habe ich mich dann doch gefreut, zumal nirgendwo super stand, dass das signiert ist.
Ja, ist ja Wahnsinn.
Aber sowas kann passieren. Also auf dem Dortcon vor ein paar Jahren habe ich mal... Again Dangerous Visions gekauft. Mhm. Den alten Hardcover war in einer Grabbelkiste für 4 Euro und schlag den auf, Harlan Ellison.
Ja, stell dir mal vor, das wäre The Last Dangerous Visions gewesen.
Oh.
Den gibt's nicht, den Band, deshalb sage ich das. Eine ganze Autorengeneration hat da Selbstmord begangen, deswegen, weil dieses Buch nie rausgekommen ist. Weil ihre besten Geschichten jahrzehntelang geblockt waren von diesem Kampfzwerg.
Aber inzwischen sind fast alle erschienen.
Ja.
Also jetzt ist ja auch toll, dass Heine den Ellison-Band gemacht hat, den dicken.
Mhm.
Ich habe hier zufällig beim Rumgraben.
Kennt ihr Harlan Ellison?
Ja.
Alle? Nee. Das Enfant terrible der amerikanischen Science-Fiction-Szene.
Kannst du mal zeigen? Tatsächlich zufällig, war wirklich Zufall. Also ich hatte, hab so geguckt nach ein paar alten Magazinen und dachte, der hat eine Story geschrieben, A Boy and His Dog.
Ja,
verfilmt. Ein Junge und sein Hund, ist verfilmt mit Don Johnson in seiner ersten größeren Rolle, ja. Hauptrolle. Der ist gar nicht mal schlecht, der Film. Und hier ist die Originalausgabe davon. So ist das erschienen damals. Ich gebe es da mal rum, könnt ihr gucken. Aber das ist eine Ausgabe von New Worlds. Da ist Ballard mit drin, M. John Harrison, Brian Aldiss, Michael Moorcock. Also
die ganzen, you name it, der Hammer.
Die ganzen großen Namen der britischen und amerikanischen
New Worlds. Haben sie da nicht Schwierigkeiten gekriegt wegen der Boy and His Dog? Weil die hatten doch Unterstützung vom Arts Council.
Nee, das war Spinrad.
Spinrad war das.
Ja, und hier sind also auch so typografische Spielereien drin, wobei es insgesamt typografisch jetzt nicht so toll ist, dieses Magazin, aber hier sind ganz wilde Geschichten drin. Ja.
Der Moorcock hat gesagt, der halbe Elric ist dafür geschrieben worden, dass das publiziert werden konnte.
Woran merkt man es am Elric?
Ist Moorcock Brite oder Amerikaner?
Der ist Brite.
Brite.
Der war herausgegeben. Also eigentlich ist ursprünglich New Worlds herausgegeben worden von John Carnell.
Ja.
Noch in diesem üblichen amerikanischen
Digest-Format.
Ich habe hier sogar eine Ausgabe dabei, eine alte von Carnell. Zufälligerweise habe ich eine Ausgabe von Carnell dabei. Oh. Mal gucken, ob die hier bei ist. New Worlds, da.
Ja, supi.
So sah New Worlds ursprünglich aus. Also als er von John Carnell herausgegeben wurde und war im Grunde genommen ein Abklatsch der amerikanischen Magazine. Also Carnell hat
46 bis 70.
Und hat, genau.
Und hat, die bis 66, 67, ne?
Und da waren aber auch hier amerikanische Autoren drin. Hier ist zum Beispiel Robert Silverberg mit Earthman's Burden. Aber auch Brian Aldiss ist hier mit dabei. Also es war schon so ein Gemisch aus britischen und amerikanischen Autoren.
Ja, er hat aber auch in der Form, in dieser Digest-Form, auch schon Leute wie Ballard gebracht. Und auch, der hat da,
gibt's noch die andere
Richtung. Man könnte fast sagen, seine besseren Geschichten sind in den Digests drin, ne? Danach die Großformatigen, da waren dann die Atrocity Exhibition Sachen von Ballard.
Hier auch, ja. Also ich habe nämlich beim Rumkramen geguckt, hier sind fast überall heute noch berühmte Sachen drin. Hier, Golconda, Autor Simon Delaney, Driftglass. Also ist nicht bei Golconda erschienen.
Gute Geschichte.
Ist eine Erzählung, eine tolle Geschichte von ihm. Ist damals in Worlds of If erschienen. If war so ein Schwestermagazin von Galaxy, also quasi Richtig. Die kleine Schwester eigentlich von Galaxy. Und da sind normalerweise eher so die zweite Garde
ist da erschienen. Hat aber paar Mal hintereinander einen Hugo geholt.
Ja. Als Frederik Pohl den heraus.
Ja.
Ich habe das ganze Zeug mir jetzt nochmal so ein bisschen angelesen durch die Autobiografien der Autoren. Also Frederik Pohl hat zum Beispiel eine ganz tolle Autobiografie geschrieben, die ich jedem nur empfehlen kann.
Über sich selber.
Ja, über sich selber. Über sich selber. Und zwar, die heißt The Way the Future Was. Und der erzählt im Prinzip, wie er vom kleinen Fan als 14-Jähriger angefangen hat. Autor wurde, Herausgeber wurde, Agent gewesen. Die Futurians, das war ein amerikanischer Science-Fiction-Club. Den hat er mitgegründet und so weiter. Also das ist echt spannend.
Cordwainer Smith, ein Lieblingsautor von mir.
Mother Hittens Little Kittens.
Ja, das kannte der George Martin nicht. Als wir uns in Neuchâtel letztes Jahr trafen, saßen wir rum und tranken irgendwelche Cocktails und haben uns Cordwainer Smith Kurzgeschichten um die Ohren gehauen. Nee. Das kannte er natürlich. Was er nicht kannte, war The Dead Lady of Clown Town.
Ah, okay.
Und sonst saß noch seine Nichte Rhea daneben und hat die alten Säcke angestarrt, was die für einen Schwachsinn von sich gaben. Und wir haben uns 10 Minuten nur über Cordwainer Smith unterhalten.
Toll, dass der nochmal bei Heine jetzt nochmal dieser dicke Band rausgekommen ist. Also. Dadurch kriegen es auch ein paar jüngere Leser nochmal.
Ja, da hat der Sascha mal eine Eingebung ab und an.
Was für eine großartige Übersetzung.
Ist sie von dir?
Super Übersetzung.
Also wirklich muss man eigentlich gelesen haben.
Ja.
Was ist das?
Cordwainer Smith. Was aus den Menschen wurde.
Dieses kleine Häschen.
Nein, nein, nein. Das ist eine Erzählung. Also das ist ein Erzählungsband. Der hat so eine Art Future History geschrieben, aber über Zehntausende von Jahren. Und die sind damals alle verteilt in allen möglichen Magazinen erschienen, die Erzählung.
War der Mann CIA-Agent oder sowas?
Nee.
Der war in China.
Der war Berater. Der war
Ja.
Der war Berater von Kennedy für Fernostfragen. Ja. Der war vorher. Ist der Sohn des amerikanischen Botschafters in China gewesen. Ja, ja. Sein Patenonkel war Sun Yat-sen.
Okay.
Gründer der chinesischen Republik damals. Dann ist er in die USA gekommen, hat alles Mögliche noch gemacht und hat aber immer unter Pseudonym seine Storys geschrieben. Also
Paul Anthony Leinbarger hieß er.
Das ist heute der Standard für psychologische Kriegsführung bei den Geheimdiensten.
Ja.
Geschrieben.
Heute noch Standardwerk.
Aber nicht unter Cordwainer Smith.
Ja, aber wenn du Cordwainer Smith mit einem einzigen Wort charakterisieren willst, seine Fiction, ist es?
Durchgeknallt.
Nee, Schmerz. Ja. Sturgeon is love. Was ist Delaney?
Sex.
Identität.
Delaney ist Welt oder Identität, genau.
Identität. Aber Cordwainer Smith ist hundertprozentig Schmerz.
Ja?
Ja.
George R. R. Martin, Manna from Heaven.
Mhm.
Hat man Alien Contact Story?
Mhm.
Da war ich ganz stolz drauf. Wir hatten
Tough Voyaging.
Genau, gab die Havilland Tough Geschichten, die gibt es jetzt bei Heiner gerade wieder. Wie heißt das Buch?
Planetenwanderer. Ja.
Planetenwanderer, genau. Und damals hattet ihr von ihm Stories gemacht. Bei Knauer waren welche, waren welche dabei?
Möwig,
natürlich. Möwig. Aber es fehlten drei Havilland Tough Stories. Und wir hatten gerade die Alien Contact Ausgabe Nummer 50. Also Jubiläum sozusagen.
Ja.
Und da meinte Hannes, ich soll mir mal irgendwas wünschen. Was ich haben möchte.
Und da hast du dir Martin.
Da habe ich mir Martin gewünscht. War sehr, sehr glücklich.
War er da schon hier, oder?
Weiß ich nicht mehr. Hannes, kannst du dich noch erinnern, wie das damals lief mit der Story von George Martin für Alien Contact?
Das lief über dich.
Ja, aber war der George da schon hier gewesen? Hier in diesem Laden bei dir?
Das ist wirklich so eine der damals war es nicht alle deine UFO-Legenden, dass George Martin
2001
mit irgendwie 12 Zuschauern liest aus, keine Ahnung, zweiter Band von
ja.
Richtig, das Feier. Und so ziemlich alle 12 Leute sind nachher mit dem Abendessen gegangen, weil das ist ja kein Problem.
Wir waren beim Griechen, wo wir heute auch wieder hingehen.
Und ich weiß auch noch, der war dann auf der Buchmesse hinterher und
richtig.
Hat irgendwann gesagt, kannst du dich mal einen Tag lang um George kümmern, dass der uns nicht verloren geht? Und dann bin ich halt mit George da rumgelaufen, weil du hattest halt Termine. Also du musst halt auf den kleinen Amerikaner aufpassen.
Der sich bei Neuschwanstein auch noch mit dem Pony Express hat hochziehen lassen.
Ja, an dieser Stelle endet das Gespräch etwas abrupt. Es ging an dem Abend natürlich noch ein bisschen weiter, aber es ging dann recht viel, es gab noch recht viel Publikumsdiskussion, die allerdings jetzt mit der Aufnahmesituation, die wir da vor Ort hatten, nicht so adäquat wiedergegeben werden kann. Deshalb, jetzt hier erstmal dieser etwas abrupte Bruch. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Gehörte viel Spaß gemacht hat und ja, dass ihr euch vielleicht mal mit der ein oder anderen Publikation, die da so erwähnt wurde, mal beschäftigt. Die ganzen vorgestellten Bücher, Autoren und Projekte, Fanmagazine und so weiter, das findet ihr alles in den Shownotes. Und da kann ich nur wärmstens empfehlen, mal ein bisschen zu stöbern. So viel von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, der Erik und ihr hört mich außerhalb von Sigma 2 Foxtrot noch beim Podcast Funk Up, den Campusradio der Uni Potsdam und ansonsten auf meinem Blog Elfenbein Bungalow. Ja, bis demnächst.